Der Pudel und der Kern. Philosophie to go. To go. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Pudel
und der Kern. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebenskunst. Und hallo Albert.
Hallo Jan.
Albert, ich habe es mir in den letzten Wochen, habe ich mir so ein neues Morgenritual zugelegt. Du weißt ja, dass ich ein großer Marc Aurel-Fan bin und ich habe mir jetzt so die wichtigsten 10 oder aus meiner Sicht wichtigsten 10 Zitate von Marc Aurel zusammengeschrieben und lese mir die, bevor ich den Tag starte, einfach nochmal durch, weil ich das Gefühl habe, dass die eine super Richtung vorgeben, an was man sich immer wieder am Tag erinnern soll. Und dabei ist mir ein Zitat, an dem ich immer irgendwie hängen bleibe, aufgefallen. Ich lese es mal vor, was Marc Aurel da sagt, und zwar: Wenn du dich ständig darum sorgst, was andere von dir denken, wirst du nie frei sein. Ich würde mich so sehen, dass ich mich nicht ständig darum sorge, was andere von mir denken, aber es ist mir auch nicht völlig egal. Also ich versuche schon auch so durchs Leben zu gehen, dass ich jetzt mit anderen gut klarkomme, eben auch natürlich möglichst auch Verbindungen, positive Verbindungen aufbaue. Aber ich habe natürlich auch Situationen im Leben und in der Arbeit speziell, wo ich das Gefühl habe, okay, das sieht der jetzt ganz anders, wie gehe ich jetzt damit um, gehe ich jetzt da in den Konflikt, beharre ich auf meiner Meinung oder gehe ich da jetzt den Weg des geringsten Widerstands, gebe man selbst so ein bisschen auf und mache es halt so, wie sich der andere oder die andere das vorstellt. Und dann habe ich mich damals ein bisschen stärker mit beschäftigt, bin dann auf den Begriff People-Pleasing oder People-Pleaser gekommen, der offensichtlich in der Psychologie mittlerweile sehr stark etabliert ist. Ich sehe mich, um es klar zu sagen, nicht als ein solcher. Also ich denke oder hoffe, ich bin kein People-Pleaser. Aber ich fand den Begriff eben sehr spannend und er ist mir auch in letzter Zeit ziemlich stark begegnet, weil es offensichtlich ein Phänomen ist, was weit verbreitet ist. Also sprich, so eine Art Entscheidungsmuster, Menschen, die verinnerlicht haben, dass die anderen immer zuerst kommen, dass jede Entscheidung, die man trifft, danach beurteilt wird, ob sie den anderen Menschen, die mit denen man zu tun hat, gefallen oder missfallen könnten. Und ja, People-Pleaser wollen halt andere einfach nicht verärgern oder enttäuschen. Und um das zu vermeiden, nehmen sie auch in Kauf, dass das eigene Wohlbefinden hinter nicht so wichtig ist wie das der anderen. Deswegen wollte ich mit dir heute mal besprechen, wie du das siehst. Brauchen wir mehr oder brauchen wir weniger People-Pleaser oder People-Pleasing? Kennst du das selbst auch aus deinem Alltag, dass du meinetwegen Schüler, die mit dir bei einem philosophischen Urlaub sind, dass du das Gefühl hast, okay, man muss jetzt denen aber auch recht machen oder die sollen da möglichst natürlich positiv angetan von der Schule wieder abreisen? Oder wie gehst du mit diesem Thema der Befindlichkeiten von anderen um?
Ja, es ist ein wirklich wichtiges und großes Thema. Ich habe da auch in meinem Leben sehr viel mit zu tun gehabt, persönlich von den Prägungen. Und ich denke, ich würde das gerne noch um einen wichtigen Aspekt erweitern, so wie du People-Pleasing verstanden hast. Ich kannte übrigens das Wort nicht, aber offensichtlich das Phänomen ist uralt, denn wenn Marc Aurel sagt, man soll sich davon unabhängig machen, was die anderen über einen denken, dann hat er eine Wirklichkeit vor Augen, die der heutigen entspricht, insoweit, dass sehr viele Menschen natürlich, und das ist der Aspekt, den ich hinzufüge, Wertschätzung, Anerkennung, gesehen werden und am besten geliebt werden wollen. Und da fängt das an. Und das ist nämlich ein ganz, ja, das größte Bedürfnis der Menschen ist, überhaupt gelingende Resonanzachsen aufzubauen. Also, dass sie nicht nur gesehen werden, nicht nur respektiert werden, nicht nur anerkannt werden, das ist alles schon gut, sondern auch am besten noch wertgeschätzt und am besten noch geliebt werden. Das ist ein Urbedürfnis des Menschen, kommt wahrscheinlich aus der Urerfahrung, 9 Monate im Mutterleib, eine Symbiose mit einem anderen Menschen, getragen, gewärmt, ernährt werden. Das fühlt sich alles wohl an und wird abgespeichert schon im Embryo und er sehnt sich immer nach solchen oder ähnlichen Gefühlen, wenn er da mal aus dem Bauch raus ist. Daher kommt die Sehnsucht nach Liebe.
Aber selbst wenn man nicht daran glaubt, es ist ja in uns drin, ne?
Also, auf jeden Fall.
Das heißt, in einen gewissen Anteil an People-Pleasing hat wahrscheinlich dann jeder in sich?
Ja, nicht nur das, dass er einen Anteil hat, dass er sich danach sehnt, ob jetzt nun aufgrund dieser Urerfahrung, aufgrund anderer. Die in der Antike sagten sie, der Mensch ist zur Geselligkeit geboren, oder Aristoteles, der Mensch sei ein Zoon Politikon, ein Staaten- oder Gemeinschaftsbildendes, auf Gemeinschaft angewiesenes Lebewesen, egal ob man das daher ableitet, aber wir brauchen das zum Überleben, nicht nur, dass wir uns danach sehnen, wenn wir von niemandem gesehen, gehört oder wahrgenommen werden oder und keine Anerkennung und Wertschätzung haben, da gehen wir ein, als wie einer Blume, der das Wasser fehlt. Ja, wir brauchen es eigentlich zum Überleben und das sind eben die guten zwischenmenschlichen Beziehungen oder die Resonanzachsen oder irgendeine Form der Anerkennung des Wahrgenommenwerdens. Und das ist erstmal bei allen Menschen vollkommen gleich. Und die höchste Form davon ist die Liebe und geliebt werden. Deshalb finden wir das in allen Liedern und deshalb ist das eigentlich das Hauptthema in vielen, vielen künstlerischen Werken auch. Und was das Problem ist jetzt, wenn du danach gierst, wenn du danach greifst, wenn du davon abhängig bist, wenn du das erzwingen willst, dann ist das so wie mit den allen guten Dingen, wie etwa der Liebe, dem Glück, ist das auch so, dann entzieht es sich die Anerkennung, die Wertschätzung. Also man kann nicht danach greifen wie nach einem Vogel. Man muss die Hand ausstrecken. Man muss sich dem würdig erweisen, dann kommt es von selbst. Und viele allerdings leiden so sehr darunter, dass an einem Mangel dieser Zuwendung, oder das empfinden sie jedenfalls, so objektiv ist das vielleicht gar nicht gegeben, sie empfinden das so, und ich komme vielleicht gleich noch auf die Ursachen, das ist sehr wichtig zu verstehen, sie leiden oder sie haben das Gefühl, dass nicht genug anerkannt, nicht genug geliebt oder nicht genug wertgeschätzt werden. Und dann gieren sie danach oder sie streben danach und dann verbiegen sie sich. Dann kommen Ängste und Sorgen auf. Och, hoffentlich lehnt der mich nicht ab. Hoffentlich nimmt er meine Arbeit an. Dann kommt Stress auf, es dem anderen recht zu machen, unbedingt. Und aus dem Stress entwickelt sich im Laufe der Zeit Krankheiten. Und darunter leiden tatsächlich viele Menschen, dass sie irgendwie scheinbar nicht genügend Anerkennung bekommen, Wertschätzung bekommen, also diese erzwingen wollen, sich überall danach sehen, es den Leuten recht machen, sich und ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen, nicht die Wahrheit sagen, um den anderen nicht zu verletzen und den anderen alles recht zu machen. Und das ist ein weit verbreitetes Phänomen und hat damit zu tun, dass sie alle, finde ich, häufig ein mangelndes Selbstwertgefühl haben. Es ist kein Urvertrauen in frühester Kindheit in ihnen gesät worden, in ihnen eingelassen worden. Also man ist in irgendeiner Form vom Vater oder Mutter, von den geliebten Bezugspersonen in frühester Kindheit abgelehnt oder nicht so angenommen worden, wie man ist. Und dann sucht man das sein Leben lang, wenn man leidet nämlich als Kleinkind darum.
Ich glaube, es geht gar nicht nur um Anerkennung. Also meine These wäre, es geht so um eine Art Harmoniesucht oder um der harmonische Moment so wichtig ist, dass man eben nicht jetzt den Konflikt austragen kann, der jetzt vielleicht einfach mal ansteht, weil da zwei unterschiedliche Sichtweisen aufeinander prallen. Man möchte möglichst harmonisch miteinander zusammen sein und man möchte auch möglichst gefällig oder geschmeidig oder so vielleicht unterwegs sein, keine Schwierigkeiten machen, niemand zur Last fallen, so, das sind so, habe ich das Gefühl, die Motivation, die sich in solchen Verhaltensmustern widerspiegelt.
Aber ich glaube, die Wurzel ist dieselbe. In beiden Fällen. Du hast völlig recht. Häufig scheint es so wie ein starkes Harmoniebedürfnis und nicht so sehr so Anerkennung. Es scheint aber nur so. Was den beiden zugrunde liegt, ist die Sehnsucht nach Verbundenheit. Wer mich anerkennt, wer mich wertschätzt, erstens stärkt mich das, aber zeigt auch, da ist eine Verbindung da, ne, zu einem anderen Menschen. Aber du hast recht, ein bisschen etwas anders gelagert ist so dieses Harmoniebedürfnis. Aber ich sage, es kommt ja aus dieser Symbiose, aus diesem Einssein mit einem anderen Menschen, das auch harmonisch verläuft in der Regel. Es gibt schwierige Schwangerschaften, aber auch bei schwierigen Schwangerschaften überwiegt Geborgenheit, Getragensein, taktile Nähe, also Körpernähe. Und all diese positiven Aspekte. Und danach sehnt man sich. Man will zurück ins Paradies des Mutterleibes oder man hat die Vorstellung vom Paradies. Und alles das, was da störend wirkt, entfremdend, entzweiend, was Distanz schafft, wie kritische Auseinandersetzungen, wie Ablehnung, wie mangelnde Harmonie, wie Dissonanzen, all das versucht man zu vermeiden oder geht dem aus dem Weg. Folgt dann oder erscheint dann als großes und allgegenwärtiges Harmoniebedürfnis, dass man auf alles überstülpen möchte. Aber das ist sehr gefährlich, weil man sich da häufig verbiegt, weil man eigene Interessen zurückstellt und weil das Leben und pulsierende Leben auch aus einer gewissen Polarität immer entsteht. Die Gegensätze gehören dazu. Partnerschaft ein typisches Beispiel dazu. Wenn sich einer ganz der Harmonie willen ganz aufgibt, sein Selbst aufgibt, dann kann die nicht funktionieren. Der andere braucht ein Gegenüber, das ihm spiegelt, wer er ist. Und am besten sollte das ein selbstständiges und starkes Ich sein, genauso wie meines. Dann funktioniert eine Beziehung, wo man sich selbst aufgibt, verbiegt oder maskenhaft lebt, nicht sich selbst lebt. Dann liebt der andere allenfalls eine Maske oder ein Scheinbild, aber er kriegt den anderen ja eigentlich gar nicht zu fassen. Also da fehlt was, da fehlt die Spannung. Also Leben beruht auf Spannungen, Yin und Yang, auf Gegensätze. Und das heißt, es braucht ein gewisses Konflikt- oder Distanzpotenzial im Leben, damit es sich weiterentwickelt. Und das Harmoniebedürfnis hat die Tendenz, wenn du das auf alles und bis ins Extreme treibst, dass diese natürlichen Gegensätze, die da sind, verdeckt, verdrängt, vertuscht und überschattet werden und es gibt keine Entwicklung mehr im Grunde.
Ich frage mich, wie man denn überhaupt feststellt, habe ich jetzt dieses Problem, habe ich ein übersteigertes People-Pleasing-Verhalten, was ich kultiviere? Weil erstmal würde ich sagen, eigentlich bringen diese People-Pleaser doch erstmal tolle Fähigkeiten mit. Also man könnte sagen, sie sind empathisch, feinfühlig, freundlich, hilfsbereit. Das sind ja alles erstmal positive Verhaltensweisen oder Attribute. Aber halt auch wieder ist eine übersteigerte Form möglicherweise oder verlieren halt darüber ihre eigenen Bedürfnisse zu stark aus dem Blick.
Es ist gegen alle Phänomene im Leben, so auch gegen People, ist so lange nichts einzuwenden, solange nicht der eine oder andere Teil ins Leiden kommt. Das Problem ist, viele Menschen, die sich so nach dieser Anerkennung sehen oder dieses starke Harmoniebedürfnis haben, sie leiden, sobald es die Harmonie, die lässt sich nämlich nicht durchhalten, sobald die gebrochen wird oder sobald sie maskenhaft zu sehr sich von sich selbst entfernen, ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen, das sind alles krankhafte Erscheinungsformen. Das heißt, du stellst es fest, dass du da ein Problem hast, wenn du ins Leiden kommst, wenn du auf Kritik verwundet wirst, wenn du die persönlich nimmst, wenn du eine Ablehnung nicht ertragen kannst, wenn du da nicht resilient bist, wenn du da nicht drüber stehst, wenn dich das runterzieht, wenn du nicht darüber schläfst, weil darüber schlafen kannst, weil dein Chef da irgendetwas kritisiert oder an dir nicht gefallen hat, wenn dein Partner da plötzlich auf Distanz geht und du sehnst dich doch so nach Bindung. Sobald du ins Leiden kommt, gibt es ein Problem. Solange du nicht ins Leiden kommst, gibt es überhaupt kein Problem.
Die Messlatte wäre doch eigentlich, dass man sagt, also ich nehme mich genauso wichtig wie die Meinung der anderen.
Aber eigentlich würden die Philosophen sagen, noch wichtiger. Aristoteles sagte, man muss mit sich selbst am meisten befreundet sein. Das heißt jetzt nicht Egoismus oder Eitelkeit, sondern einfach, man muss ein ganz gesundes Selbstverhältnis haben zu sich selbst. Man muss sich selbst lieben, umarmen und der beste Freund sein. Das heißt, dann hast du ein starkes Selbstvertrauen, ein starkes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, das dich nicht leicht angreifen lässt. Und damit bist du eigentlich unabhängig davon, was die anderen sagen. Und das ist sehr wichtig. Du musst also in Kauf nehmen können, ohne Probleme zu haben, hier ist mein Standpunkt, das habe ich getan. Wenn der andere das ablehnt oder kritisiert, höre ich hin, ob ich aus der Kritik etwas lernen kann. Und wenn nicht, wenn ich denke, der hat ein falsches Urteil darüber, dann kann ich damit leben. Die müssen mich nicht alle lieben, die müssen mich nicht alle mögen. Ich muss mich mögen und ich muss mir treu bleiben. Ich muss das, was ich tue oder sage, da muss ich vollkommen hinterstehen. Und das ist das Allerwichtigste. Insofern geht das noch vor dem, was die anderen da sagen.
Okay, also da sind wir uns, glaube ich, sehr einig. Dann geht es ja aber auch darum, gesunde Grenzen zu setzen. Ne? Also das zu verinnerlichen erstmal, diese Haltung. Und dann zu sagen, wenn ich die ernst nehme, dann kann ich jetzt nicht, weiß ich, Überstunden machen oder 3 Kuchen backen für den Geburtstag von irgendwelchen Freunden. Einen gerne, aber ich fühle mich ausgenutzt, wenn ich 3 von 4 Kuchen anliefere für eine Party, wo ich eingeladen bin. Also ganz plakatives Beispiel.
Ja, man muss merken, wenn man dass man sich da verbiegt oder dass man da das nur macht, um Anerkennung zu bekommen oder Liebe oder um die Harmonie zu wahren. Wie gesagt, solange ich darunter nicht leide, geben ist schön, lieben ist schön, besser als geliebt zu werden noch oder geben schön als etwas zu bekommen. Solange das alles in vollkommener Übereinstimmung mit meinen Werten und mit meinem Bauchgefühl und ich mache das gerne im guten Flow, alles wunderbar. Nur wenn es da irgendwie bei aufmerksamer und ehrlicher Beobachtung seiner selbst dazu kommt, ja, eigentlich will ich das gar nicht oder eigentlich mache ich das gar nicht, dann muss ich mich fragen, warum tue ich es? Und dann sollte ich die Ursache erkennen, ich tue es, damit ich da geliebt werde oder anerkannt werde oder Harmonie nicht störe. Dann muss man sich fragen, woher kommt denn dieses Bedürfnis? Das verbiegt dich ja. Hoffentlich machst du das in einer Art zwanghaft und hoffentlich hast du da ein Muster verinnerlicht, das dir eigentlich schadet, das dich von dir selbst entfremdet. Darum geht es. Entfremde ich mich von mir oder bin ich noch ganz bei mir? Es gibt ja altruistische Menschen, die können gar nicht anecken, die können gar nicht streiten und sie geben alles für die anderen, wenn das ihr Wesen ist und sie damit glücklich sind und nicht darunter leiden, ist das wunderbar. Aber wir sprechen hier über Problemfälle, wo ein Konflikt auftaucht zwischen dem, ich bin für andere da, zwischen dem Harmoniebedürfnis und der Authentizität, das Leben zu leben, das man eigentlich will. Unverstellt, unverbogen, Meinung zu sagen, Handlungen zu tun und sich zu zeigen, so wie man ist und nicht mit der Maske. Wenn da ein Konflikt aufbricht, wäre der immer zu lösen zugunsten der Authentizität, also zugunsten, dass ich mein Leben führe und dann soll eben der andere mich verlassen oder soll sagen, er sei damit nicht einverstanden, vielleicht ist er auch enttäuscht. Das muss ich in Kauf nehmen. Sich selbst treu zu bleiben ist von allem das Wichtigste. Das sagten eigentlich alle Weisheitslehrer, Konfuzius an erster Stelle, Sokrates, sich selbst betrügen ist von allem das Schlimmste. Und dazu neigt man dann, wenn man sich dazu sehr oder überhaupt vom Lob und von der Anerkennung, von der Harmonie mit anderen abhängig macht.
Ich würde gerne mal so ein Zwischenfazit ziehen. Also meine, so wie ich es verstehe, sind wir da in einem kontinuierlichen Spannungsfeld. Jeder von uns. Also einerseits sind wir sozialen Blicken ausgesetzt und Erwartungen und dem Zusammenleben, was erfordert, dass ich auch mal, also ich auch mal von meinem Standpunkt abrücke zum Beispiel. Aber letztlich bleibt es dann trotzdem unsere Verantwortung, uns nicht vollständig von diesen Erwartungen der Sicht der anderen und unserem Anspruch, da möglichst harmonisch durchzugehen, bestimmen zu lassen. Und ich finde, dass Jean-Paul Sartre das super zusammengefasst hat. Mich würde aber interessieren, wie du das Zitat von ihm interpretierst. Er hat eben gesagt, der Blick des anderen macht uns zu dem, was wir sind. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir frei sind, uns selbst zu wählen.
Ja, das ist ein schwieriger Gedanke bei Sartre. Der erste Teil geht auf Hegel zurück. Und wir finden ihn bei Martin Buber, da ist er sehr prominent, am Du zum Ich werden, dass wir tatsächlich uns erst erkennen in der Spiegelung des Gegenübers. Das hat so entsteht erst Selbstbewusstsein, hat Hegel in frühen Jena Schriften sehr fein analysiert, dass wir tatsächlich unser Gegenüber brauchen, damit wir uns selbst erstmal sehen. Das geht nicht im Spiegel. Also wie der uns sieht, das übernehmen wir und so sehen wir, bilden wir unser Selbst. Was ich meine ist, dass Sartre das ein bisschen übertreibt. Der hat gesagt, ohne das gibt es gar kein Selbst. Also da würde ich ihn nicht mitgehen. Ich habe diese Stelle dann auch mal intensiver gelesen und mir darüber Gedanken gemacht. Also da folge ich ihm. Das sieht er zu radikal. Und dann passiert nämlich auch das Problem ja, sich davon irgendwie zu lösen. Oder ich glaube, das, also in der Formulierung von Sartre ist das so, ja, ich bin nur das, was der andere mir spiegelt. Und ja, dann muss ich irgendwie mich dann noch finden. Also da bin ich ja doch noch da, wenn er sagt, ich muss dann frei werden davon. Und da sehe ich ein gewisser Widerspruch in den Ausführungen oder da überzeugt er mich nicht ganz. Denn was ist denn das andere? Wenn ich nur in der Spiegelung des anderen mich entdecke oder mich finde, ja, wer soll denn dann noch frei werden? Daneben muss es etwas anderes geben, das in mir ist und von der Spiegelung des Gegenübers unabhängig ist.
Aber er sagt ja auch, dass wir in der Verantwortung sind, dass uns das nicht vollständig bestimmt, sondern dass wir trotzdem unsere Autonomie bewahren müssen, letztlich zu sagen, ja, genau. Das ist zu viel. Ich bin immer noch ich und für mich steht auch im Vordergrund, dass es mir gut geht.
Ist auch richtig. Ich hatte Probleme eben dabei, wenn ich nur das bin, was der andere mir spiegelt. Ja, wer ist denn dann das Korrektiv, dass man dann sagt, ich bin auch noch ein anderer und muss mich davon lösen. Ich hatte das Gefühl, in der Stelle, soweit ich mich da recht erinnere, ist schon lange her, dass das ein bisschen zu kurz kommt, dass er gar nicht das erklärt. Wir sind eben nicht nur das, was der andere mir spiegelt, sondern wir haben auch eine Selbstsicht, eine Selbsterkenntnis, die wir mit uns selbst ausmachen, die immer korrigiert wird oder immer geschliffen wird und im großen Teil auch durch angestoßen wird oder bestimmt wird zu dem, wie die anderen uns sehen, aber nicht vollkommen. Und da ist er mir, glaube ich, ein bisschen zu unklar. So passt das, aber so wie du es interpretiert hast, kann ich da wunderbar mit leben. Erstmal erfahren wir uns über die Sicht des anderen und dann entdecken wir in uns vielleicht Kräfte, die damit aber gar nicht übereinstimmen, die noch etwas anderes wollen, und dem Freiheit nennt eben das, sich dazu bekennen und sich dann von dem Bild, das der andere mir spiegelt, ein bisschen zu lösen oder zu befreien, um dann einen eigenen Weg zu gehen. Aber mir schien, dass er diese Passage bei Beuys hatte, nicht ganz klar.
Warum fällt es uns denn überhaupt so schwer, Nein zu sagen, wenn wir das Gefühl haben, da wollen wir jetzt nicht mitgehen, oder wenn wir eigentlich anders empfinden, als wir es jetzt dann, wenn wir eben so vorbehaltlos Ja sagen, mache ich, leiste ich. Woher kommt das und was für Übungen würdest du empfehlen, um da vielleicht dagegen zu wirken?
Ja, erstmal Gott sei Dank kommt das nicht bei allen so. Bei manchen ist übrigens auch genau das extreme Gegenteil der Fall, dass sie immer Nein sagen, auch dort, wo sie eigentlich Ja glauben. Also es gibt auch so solche Charaktere, die im Widerspruch groß werden oder sich selbst finden und diesen Widerspruch auf alles beziehen, auch da, wo es ungerechtfertigt ist. Aber in der Tat, ja, ich sage, dass wir da nie, dass wir viele Menschen, also ich sage, 90-95% der Menschen, die bei mir Beratungen suchen, haben da ein Problem mit, und das lässt sich immer auf die Kindheit zurückführen, dass sie da nicht diese Liebe bekommen haben, die sie wollten, oder diese Anerkennung, oder die Eltern wollten ihr Bild von dem Kind aufstülpen, du musst das machen und nicht das, und da verlieren wir, da werden wir enttäuscht, die Menschen, von denen wir Liebe erwarten, geben die uns nicht, und das wird dann zum Zwang, wird verinnerlicht. Und deshalb suchen wir sie bei jedem Gegenüber, dem wir suchen wir das. Und es fällt uns schwer, diese Harmonie, nach der wir uns sehnen, die ja mit dieser Verbundenheit und Anerkennung von dem anderen Teil stark verbunden ist, diese suchen wir dann durch Harmonie, kleistern wir zu, und nur um, damit wir im Frieden mit dem anderen leben. Und es fällt uns schwer, Nein zu sagen, weil wir fürchten, da kommt dann wieder eine Ablehnung oder da kommt eine Trennung oder da kommt eine Distanz rein, da wird eine Disharmonie machen. Und unter dieser Disharmonie habe ich als Kleinkind schon so viel gelitten, die will ich nicht nochmal. Das ist das, was im Unterbewusstsein sich abspielt. Und da viele Menschen darunter leiden, weil keiner perfekt erzogen ist, also es gibt viele Menschen, die haben so ein Selbst, ein Urvertrauen bekommen von den Eltern, aber es gibt viele, die da auch Defizite haben oder die es gar nicht bekommen haben, und die sind sehr stark davon abhängig, und haben sie sich noch nicht davon gelöst, haben sie das Problem noch nicht aufgearbeitet, diesen Menschen fällt es schwer, Nein zu sagen, diesen Menschen fällt es schwer, sich selbst durchzusetzen, die eigenen Bedürfnisse anzumelden, und alles, was danach riecht oder Konflikt behaftet ist, schieben sie weg und versuchen immer den Weg zu gehen. Harmonie ist wunderbar, sei wie Wasser, anpassungsfähig, aber wo du dein Selbstverleugnis verbiegst, da ist die Grenze überschritten, da schadest du dir selbst und dem anderen machst letztlich auch keinen Gefallen.
Hättest du denn Übungen oder einen Weg dahin, da rauszukommen aus dieser People-Pleasing-Falle?
Also wenn man tatsächlich so merkt, man ist sehr stark abhängig davon, von der Anerkennung, Wertschätzung, Harmonie mit anderen Menschen, und man reagiert sehr empfindlich darauf und vielem Leid, wenn das nicht der Fall ist, oder dann sollte man sich bewusst machen, welches Muster wird hier bespielt. Ist mir das tatsächlich so in frühkindlicher, habe ich da nicht genug Liebe bekommen, muss ich darüber klar sein, dass das so ein Muster ist. Also sich immer wieder klar machen, jetzt ist wieder das Muster da, der alte Adam, aha, ich weiß Bescheid. Jetzt erst recht will ich nicht die Anerkennung, der muss mich nicht lieben, ich will darauf verzichten. Dass man sich das immer wieder klar macht, man muss die Ursache erkennen. Und sich immer wieder sagt, ich möchte nicht vom Lob der anderen abhängig sein. Ich möchte meinen Weg gehen, und egal, was die anderen dafür sagen. Man muss andererseits Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl aus sich selbst schöpfen, sich selbst stark machen und sagen, ich bin schon so gut, wie ich bin. Ich brauche die anderen nicht.
Genau, ich wollte noch ergänzen, eigentlich braucht es doch dafür erstmal diesen Selbstreflexionsprozess, dass ich merke, wo sind denn immer wieder die Gelegenheiten, wo ich eben es versäume, Grenzen zu setzen.
Beobachtung einer selbst, sich selbst beobachten und gucken, woher meine Gefühle kommen, insbesondere die negativen. Woher kommt das Leiden? Also Buddha hat das ja in den vier edlen Weisheiten gut beschrieben. Leben ist Leiden, also ist mit Leiden mindestens verbunden. Zweite Stufe ist, die Ursache des Leidens zu erkennen, wenn ich es überwinden will. Das ist ganz wichtig und das hat früh mit diesen Prägungen zu tun. Welcher Glaubenssatz oder welche Prägung ist da in mir wirksam? Habe ich die erkannt, kann ich dagegen arbeiten. Und das, diese Übungen, die ich gerade genannt habe, die helfen da im Laufe, wenn man sie nur wiederholt und immer wieder helfen, darüber hinwegzukommen.
Also das wäre dann Selbstwert stärken, letztlich als übergeordnetes Ziel.
Ja, und sich sagen, ich möchte nicht vom Lob der anderen abhängig werden und auf Herabsetzung, Beleidigungen und mangelnde Wertschätzung muss man sich mental vorbereiten. Auch muss man sagen, die leben mich nicht alle, aber ich kann damit leben. Sich sagen, ich kann damit leben, mir reicht, ich habe meine Freunde, ich habe meinen Partner, ich habe meine Kinder, die mich lieben. Also offensichtlich so ein ganz schlechter Mensch kann ich ja gar nicht sein. Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen stärken, sich auf Herabsetzung, Beleidigung vorbereiten. Das haben Marc Aurel, den du zitierst, gleichlautend fast Seneca ja gesagt. Wenn ich aus dem Haus gehe morgens, werde ich bestimmten Menschen begegnen, die mich nicht lieben und die mir vielleicht auch jede Wertschätzung entziehen, ja, die mich vielleicht sogar beleidigen oder anrempeln und sonst wie. Ich weiß, wie die Menschen sind, bereite mich darauf vor, dann verletzt mich das auch nicht so. Und die Kritik nicht persönlich nehmen, mich angewöhnen, Kritik nicht persönlich zu nehmen, sondern zu gucken, was da dran ist und wenn da nichts dran ist, dann darüber hinwegsehen. Mhm. Also sich stark machen und sich von dem Zwang, von anderen geliebt zu werden, mit anderen in Harmonie zu sein, zu lösen. Jetzt heißt nicht rebellisch unbedingt, nicht immer gegen den Strom schwimmen, aber zu sagen, wenn man die Grenze spürt, das bin ich nicht mehr, dann zu sagen, das mache ich dann auch nicht. Dann sollen die anderen mich eben ablehnen.
Ich finde schon, dass es auch das Thema ist, Konfliktfähigkeit nochmal zu entwickeln oder zu stärken.
Ja.
Dass das für einen nicht ein Streit, kein Horror-Szenario ist, sondern dass man auch sagen kann, das ist ja auch ein bisschen wie ein Kräftemessen oder seelische Hygiene, wenn ich da eben mich nicht selbst verleugne, sondern wenn ich für mich einstehe und für meine Standpunkte einstehe. Mhm. Ich glaube, das kann man auch üben und das ist ein positives Vorhaben sehen.
Ja, oder sogar wie Konfuzius sagte, jemand kritisiert mich, welch ein Glück, also das als eine Chance zu nehmen, dass der andere mir in seiner Ablehnung irgendetwas über mich sagt, was wissenswert ist, auch für mich.
Andererseits, da finde ich es wiederum die Gefahr, wenn mit dieser Konfuzius-Haltung, die geht ja so ein bisschen dahin, ja, stecke ich ein, denke ich mal drüber nach und komme vielleicht dann dazu zurück. Aber ich finde, es geht auch darum zu sagen, nö, wenn mir da jemand was vor den Latz knallt, dann knall ich dem aber eine zurück.
Ja, das schließt er ja nicht aus. Ne? Also er meint nur so, man sollte das nicht persönlich nehmen, sondern man sollte als eine Chance sehen, zu wachsen. Wie ich dann in dieser Situation reagiere, vielleicht habe ich eine andere Meinung und vielleicht ist es wichtig, die zu zeigen und auszudrücken, dazu sagt er an der Stelle nichts. Also es ist durchaus kompatibel. Ich würde beides machen. Ich würde mir überlegen, hat der andere recht? Und wenn ich meine, er hat nicht recht, dann das ist meine Meinung, dann gebe ich die auch kund, da stehe ich auch zu und nehme ihn in Kauf und weiß, vielleicht lehnt er mich ab, aber damit kann ich gut leben. Ich bin mir jedenfalls selbst treu geblieben. Ich habe Flagge gezeigt und so geht gutes Leben, dass ich im Denken, im Ausdrücken, im Verhalten, im Wollen mir folge und mir treu bleibe und mich da nicht verbiege. Schließt sie überhaupt nicht aus. Mhm. Und dann auch vielleicht einen Meinungsstreit eingehen und sich wirklich um die Sache kämpfen, ringen. Das ist, und das aber als positiv sehen, wie du auch zu Recht sagst, eine gewisse Bereitschaft auch, um Konflikte als etwas Produktives zu sehen.
Würdest du also so einem jemanden, der jetzt befürchtet, dass er so vielleicht einen zu starken People-Pleasing-Anteil hat, empfehlen, dass er sich also jeden Tag einfach vornimmt, da mindestens ein, zwei Mal, wo er unter normalen Umständen Ja und Amen gesagt hätte, erstmal Nein zu sagen und ansonsten auch bereit zu sein, dazu einen Konflikt auszutragen?
Es kommt auf die Situation an. Also es ist zu konkret, würde ich nie sagen. Ich würde sagen, geh den Ursachen nach, entdeck dein Muster, das sich dazu zwingt, befreie dich von diesem Muster und steh zu dir. Also hab den Mut und die Tapferkeit, da kommen wir zu dem Punkt, den du sagst. Wenn du spürst, das ist wesentlich für dich und dann auch dazu dir selbst zu stehen und die Konsequenzen in Kauf zu nehmen, dass man das lernt und davor auch keine Angst hat und keine Ängste entwickelt, sondern sagt, dann gerade solltest du vielleicht vorgehen, dich hinstellen und es versuchen. Peu à peu, immer wieder und dann denke ich, wird man dieses Muster irgendwann mal durch ein anderes, besseres ersetzt haben, bei dem man sich treu bleibt und nicht jedem Konflikt aus dem Weg gehen und nicht jede Harmonie sich durch jedes Harmoniebedürfnis da verbiegen lässt.
Also wäre unser Fazit doch eigentlich, dass People-Pleasing jetzt nichts ist, was man rundheraus ablehnen sollte, sondern das ist eigentlich dieses positiv auf Menschen zugehen, empathisch sein, mit anderen zu können. Das ist erstmal was sehr Schönes und was Wichtiges, aber es ist halt wichtig dabei, sich selbst nicht hinten anzustellen, sich selbst nicht zu vergessen, sondern sich selbst zu leben, für Selbstwert zu entwickeln und selbstbewusst in solche Situationen, die unweigerlich kommen, Konflikte, Diskussionen reinzugehen und das auch zu können. Also einerseits positiv mit Menschen umgehen zu können und andererseits aber auch für sich selbst und seine Standpunkte einstehen zu können.
Und die Konfliktbewältigung liebevoll, zugewandt und verständnisvoll zu führen. Und nicht persönlich. Also da nicht darauf reagieren mit persönlichen Angriffen, sondern den anderen immer wertschätzend im Auge halten, also aber zu sich selbst stehen. Das wäre der letzte Punkt. Sonst hast du es genau gut zusammengefasst, worauf es ankommt.
Dann würde ich sagen, belassen wir es dabei, Albert. Sehr interessant. Ich gehe auch nochmal in mich, wie stark dieser Anteil People-Pleasing bei mir ist. Aber ich denke, wir haben uns ja heute auf jeden Fall schon mal inhaltlich sehr gut auseinandergesetzt.
Okay, Jan, danke dir.
Vielen Dank dir und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. www.pudel-kern.com